Schön, dass du da bist. Ich bin Dr. Daniel, Arzt mit klinischer Erfahrung. Das ist ein Podcast über medizinisches Wissen, das Leben retten kann. Viel Spaß beim Zuhören. Stell dir vor, du verlierst innerhalb von 10 Sekunden das Bewusstsein. Vorher kein Schmerz, keine Panik, kein Kampf, nur ein leises Wegtreten, wie beim Einschlafen. Genau das beobachten Notärzte regelmäßig. Und es wirft eine unbequeme Frage auf: Warum erlebt das Gehirn manche Todesarten als friedlich, andere als blanke Todesangst? Obwohl am Ende immer dasselbe passiert. Die Zellen bekommen keinen Sauerstoff mehr. Bevor ich anfange, ein klares Wort. Dieses Video ist keine Anleitung, es ist keine Empfehlung. Es ist die nüchterne physiologische Erklärung dessen, was wir auf Intensivstationen, in der Bergrettung und in der Palliativmedizin täglich sehen. Ich bin Dr. Daniel, Arzt mit klinischer Erfahrung aus der Notfall- und Intensivmedizin. Heute zeige ich dir, warum es so etwas wie einen sanften Tod überhaupt gibt. Ich warne dich, das wird kein esoterisches Trostvideo, das wird kühle Anatomie. Und gerade deshalb kann es Angst nehmen. Beginnen wir mit dem wichtigsten Satz dieses Videos. Dein Körper hat keinen Sensor für den Gedanken, ich sterbe. Er hat Sensoren für Kohlendioxid, er hat Sensoren für Schmerz, er hat Sensoren für Kälte. Und genau das ist der Schlüssel. Ob ein Sterbeprozess subjektiv qualvoll oder friedlich ist, entscheidet nicht der Tod selbst. Es entscheidet die Frage, welche Sensoren dabei Alarm schlagen und welche stumm bleiben. Lass uns das Stück für Stück auseinandernehmen. 4 Mechanismen. Wenn du sie verstanden hast, verstehst du, warum manche Menschen friedlich aus dem Leben gehen und andere kämpfen müssen. Erster Mechanismus, der Atemreflex. Du denkst vielleicht, Lufthunger entsteht durch Sauerstoffmangel. Das ist falsch. Lufthunger, medizinisch Dyspnoe, entsteht fast ausschließlich durch einen Anstieg von Kohlendioxid im Blut. Die Chemorezeptoren sitzen in der Medulla oblongata, also im Hirnstamm, und am Glomus caroticum, einem winzigen Knoten an der Halsschlagader. Sie reagieren primär auf den CO2-Wert und den pH-Wert. Auf Sauerstoff reagieren sie erst, wenn der Wert unter 60 mm Quecksilbersäule fällt, also spät. Banzett und Kollegen haben das 2008 sauber gezeigt. Lufthunger ist CO2-getrieben. Die Konsequenz ist erstaunlich. Sinkt der Sauerstoff, ohne dass das CO2 steigt, dann erlebt das Gehirn keine Erstickung. Es erlebt Euphorie, Verwirrtheit, dann Bewusstlosigkeit. Höhenkrankheit zeigt das, Piloten in der Druckkammer zeigen das. Umgekehrt, wenn das CO2 steigt, etwa beim Ertrinken oder bei Strangulation, dann brennt der Sensor und das Erleben ist Todesangst pur. Merkt ihr diesen Cliffhanger? Wir kommen gleich drauf zurück. Zweiter Mechanismus, die körpereigene Schmerzbremse. Bei schwerem Trauma, bei Schock, bei akuten Sterbeprozessen schüttet dein Körper massiv endogene Opioide aus. Beta-Endorphin, Enkephalin, Dynorphin. Dazu kommt das Endocannabinoid-System, das eine dissoziative Komponente hat. Das ist keine Esoterik, das ist messbar. Ein Schwerstverletzter mit offener Fraktur klagt nicht über Schmerz. Er ist seltsam ruhig, fast distanziert. Diese Stress-induced Analgesia, also stressinduzierte Schmerzfreiheit, ist seit Jahrzehnten dokumentiert. Yamamoto und Kollegen haben 2014 eine gute Übersicht dazu geschrieben. Das Gehirn besorgt sich seine eigene Narkose, wenn die Lage existenziell wird. Dritter Mechanismus, die Hypothermie und das paradoxe Wärmegefühl. Erfrieren gilt als grausamer Tod. Das stimmt für die erste Phase. Zittern, Kälteschmerz, Unruhe. Aber sobald die Körperkerntemperatur unter 32 Grad fällt, passiert etwas, das man in der Forensik paradoxikal und Dressing nennt. Dokumentiert seit Wedin und Wangard 1979, die Thermoregulation im Hypothalamus versagt. Die sympathische Engstellung der Hautgefäße bricht zusammen. Plötzlich strömt warmes Blut in die Peripherie. Das subjektive Empfinden, Hitze, Menschen ziehen sich aus. Gleichzeitig verlangsamen sich die Nervenleitgeschwindigkeiten, der Schmerz verschwindet, die Hirnaktivität sinkt. Bei etwa 30 Grad wird man bewusstlos. Bei etwa 20 Grad steht das Herz. Bergretter, die schwer unterkühlte Patienten reanimiert haben, hören oft denselben Bericht. Keine Kältequal, sondern Müdigkeit und eine seltsame Wärme. Vierter Mechanismus, die kurze zerebrale Reserve. Dein Gehirn hat Sauerstoffvorrat für etwa 10 Sekunden, mehr nicht. Wenn die Durchblutung schlagartig stoppt, etwa bei Kammerflimmern oder bei einer massiven Blutung in ein großes Gefäß, dann bist du bewusstlos, bevor der Kortex überhaupt Zeit hat, Schmerz an Angst zu verarbeiten. Kampfpiloten kennen das als GELOC, den G-induzierten Bewusstlosigkeitsverlust. Jeder, der einmal eine vasovagale Synkope hatte, also kurz umgekippt ist, kennt es im Kleinen. Das Wegtreten geht so schnell, dass es nichts mehr zu fürchten gibt. Der Hirnstamm überlebt länger als der Kortex. Aber ohne Kortex gibt es keine Erlebniswelt. Das ist Neurobiologie, kein Trost. Jetzt löse ich den Cliffhanger ein. Was bedeutet sanft physiologisch? Eine Sterbeart wird als friedlich erlebt, wenn mindestens zwei dieser vier Bedingungen zusammenkommen. Erstens, kein CO2-Anstieg, also kein Lufthunger. Zweitens, Bewusstseinsverlust schneller als die Schmerz- und Angstverarbeitung. Drittens, körpereigene Opioid-Ausschüttung. Viertens, keine sympathische Stressreaktion, etwa weil das Nervensystem durch Kälte oder Krankheit gedämpft ist. Das erklärt, warum gescheine Stokes-Atmung in der Sterbephase auf der Palliativstation für Angehörige beängstigend wirkt, für den Patienten unter guter Symptomkontrolle aber nicht leidvoll ist. Es erklärt auch, warum der plötzliche Herztod beim Sport so tragischer ist für den Betroffenen, selbst meist ohne Qual abläuft. Räumen wir mit Mythen auf. Mythos 1. Ersticken fühlt sich immer gleich an. Falsch. Ohne CO2-Anstieg gibt es keinen Lufthunger. Mythos 2. Erfrieren ist immer qualvoll. Die Endphase typischerweise nicht. Mythos 3. Wer bewusstlos ist, leidet noch. Ohne Kortexaktivität keine Wahrnehmung. EEG-Stille bedeutet keine Erlebniswelt. Mythos 4. Palliative Schmerzmittel beschleunigen den Tod. Die saubere palliative Sedierung nach den Leitlinien der EAPC, der Europäischen Palliativgesellschaft, verkürzt das Leben nach aktueller Datenlage nicht relevant. Mythos 5. Nahtoderfahrungen beweisen Bewusstsein nach dem Tod. Die Avoir-Studien von Saint-Pania zeigen, Hirnaktivität während der Reanimation, nicht danach. Wichtige Abgrenzung. Was kannst du mit diesem Wissen anfangen? Erstens, wenn du jemanden in der Sterbephase begleitest, hab keine Angst vor unregelmäßiger Atmung, Röcheln oder Pausen. Das ist Hirnstammphysiologie, kein Leiden. Zweitens, frag aktiv nach palliativer Symptomkontrolle. Sie ist ein Menschenrecht, kein Bonus. Drittens, wenn du Ersthelfer bist und einen Reanimationspflichtigen siehst, der einfach umgesunken ist, wisse, dass dieser Mensch wahrscheinlich nichts mehr gespürt hat. Das nimmt dir Druck und dir die Angst, etwas verpasst zu haben. Viertens, sprich mit deinen Angehörigen über Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht, solange du gesund bist. Fünftens, wenn du selbst dunkle Gedanken hast, ruf in Österreich die Telefonseelsorge unter 142 an. Das ist kostenlos, anonym und 24 Stunden erreichbar. Dieses Video ist Aufklärung, keine Empfehlung. Wer leidet, soll Hilfe holen, nicht Antworten suchen. Rekapitulieren wir, Sterben ist nicht automatisch Qual. Ob ein Sterbeprozess sanft ist, hängt davon ab, welche Alarmsensoren des Gehirns aktiviert werden und welche stumm bleiben. CO2, Schmerz, Kälte, Bewusstsein. Vier Stellschrauben, mehr ist es nicht. Dieses Wissen nimmt Angst sowohl Patienten als auch Angehörigen und Ersthelfern. Es ersetzt keine Trauer, aber es ersetzt Schreckensbilder durch Anatomie. Wenn dir dieses Video geholfen hat, einen Daumen nach oben und teile es mit jemandem, der jemanden begleitet. Bleib gesund, dein Notarzt Dr. Daniel. Bis bald. Vielen Dank für deine Zeit. Bleib gesund. Dein Notarzt Daniel freut sich über einen Daumen nach oben. Abonniere gerne für weitere medizinische Analysen. Bis zum nächsten Mal.